herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardust mit mir, Insa Thiele Eich und Linda Zervakis. Linda, geht's dir gut heute?
Ja, du wirkst so relaxed. Ist irgendwas passiert?
Ja, ich war im falschen Link für die Aufnahme.
Achso, das bringt dich zur Entspannung. Das ist ja interessant, das ist doch gut.
Das bringt mich absolut zur Entspannung. Aber jetzt sind wir ja hier.
Ja, ist doch gut. Dann gehen wir mit der Entspannung doch einfach in die Folge, oder?
Genau, total relaxed und chill. Wir haben uns ja schon einige große Fragen in diesem Podcast gestellt. Aber heute wollen wir mal ein richtiges Fass aufmachen und auch noch ein bisschen persönlicher werden. Wir widmen uns nämlich der Frage, wovon träumst du? Und wir meinen jetzt keine Albträume, solche habe ich zum Glück auch als Erwachsene gar nicht mehr so unbedingt, sondern wir meinen die Art von Träume, was wollen wir noch vom Leben? Wie stellen wir uns eine ideale Welt vor? Unsere Welt, vielleicht ganz persönlich, aber auch die Gesellschaft im Allgemeinen. Was begeistert und wundert uns?
Ja, es ist natürlich ein großes Thema, über das wir da heute sprechen wollen. Und es ist ja eigentlich eine einfache Frage und man stellt sie sich eigentlich viel zu selten. Ich habe so überlegt, wie oft rede ich im Freundeskreis darüber? Eigentlich total selten.
Gar nicht,
und dann habe ich gedacht, nehme ich doch die Frage zum Anlass, um dich endlich mal zu fragen, wann hast du denn das allererste Mal davon geträumt, Astronautin zu werden?
Ja, das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich. Es scheint so eine naheliegende Frage. Und ich musste dann, als ich es erfolgreich in die Auswahl geschafft hatte, da kommen wir vielleicht gleich nochmal detaillierter zu, musste ich mir die Frage selber erstmal stellen, wann fing das eigentlich an? So mit 7, 8, 9 Jahren, weiß ich noch, hat mein Vater seine eigene Leidenschaft für das Universum mit uns Kindern gefragt oder auch ungefragt geteilt. Mein Vater ist Physiker und damals war er, glaube ich, auch sogar selbst schon dann im Bewerbungsverfahren, aber noch nicht ausgewählt als Astronaut. Denn mein Vater ist selbst auch beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Astronaut gewesen. Und das ist etwas, was er so sehr mit in den Alltag gebracht hat. Also diese Faszination fürs Universum, Sternbilder angucken, mit dem Teleskop den Mond anschauen, einfach so in den Himmel schauen. Und ein Moment, an den ich mich auf jeden Fall als sehr prägnant erinnern kann, war, als wir am Nachthimmel im Urlaub irgendwann mal, hat er uns die Cassiopeia gezeigt. Das ist das Himmelsweh. Kennst du das?
Mm-mm.
Das ist so ein W-förmiges Sternbild. Das kann man eigentlich immer, damit kann man immer ganz gut punkten, wenn man mit Leuten draußen steht und so, ja, das ist die Cassiopeia.
Ich kenne großen und kleinen Wagen. Den habe ich hin und wieder mal gesehen und bin immer schon so,
yeah.
Wow, ich habe ihn erkannt.
Genau. Ja, du kannst mit der Cassiopeia, also das Himmelsweh, kann man echt auch relativ gut sehen. Und wenn man in einer relativ lichtarmen Umgebung ist, also irgendwo auf dem platten Land, dann kann man unterhalb der Cassiopeia so einen Lichtfleck sehen. Und daran, an diesem Moment, kann ich mich noch extrem gut erinnern, weil mein Vater war total aufgeregt über diesen Lichtfleck, weil das halt so selten ist, dass man das in der Stadt oder auch sogar in kleineren Orten kann man das eigentlich fast gar nicht sehen. Also ich habe es lange nicht mehr gesehen. Und er war total aufgeregt und ich war so, hä, Lichtfleck? So, ich kenne Sterne, die blinken irgendwie am Himmel und Planeten kann ich auch so ein paar erkennen am Himmel und den Mond. Aber was ist denn das jetzt bitte? So ein Lichtfleck. Und es sieht auch ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht so spektakulär aus. Und er holte dann relativ schnell mit der Erklärung aus und die war, das ist die Andromeda-Galaxie, die einzig andere Galaxie, die man am Nachthimmel mit bloßem Auge sehen kann. Und ich so, aha, okay, Galaxie. Und ich kannte zwar, ich wusste, dass wir in der Galaxie sind, das war mir irgendwie auch schon klar. Damals gab es ja noch 9 Planeten. Und ich wusste, dass unsere 9 Planeten in unserem Sonnensystem so am Rande der Milchstraße sind und dass die Milchstraße eine Galaxie ist und dass es so Spiralgalaxien gibt, das wusste ich alles. Aber
das wusstest du als kleines Mädchen alles schon?
Ja, mit 9, das ist ja schon 14 Klasse fast.
So, sag gut. Klar.
Ich weiß es nicht.
Ich sag jetzt mal nichts. Ich lasse es einfach mal so stehen.
Also ich wusste das irgendwie.
Okay.
Und ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch sogar schon in den USA gewesen für ein Jahr. Ich glaube ja. Ich bin ja in Houston, Texas dann groß geworden. Und da ist Raumfahrt natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf dem Lehrplan. Also irgendwie habe ich schon mal Spiralgalaxien gezeichnet, das weiß ich. Aber ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, andere Galaxie. Und das ist etwas, wenn ich darüber nachdenke und ich rede deutlich langsamer als sonst, das hört man vielleicht gerade, weil ich diese Vorstellung, dass im Universum wahnsinnig viele Galaxien sind, wir wissen gar nicht, wie viele, wir wissen zwar, wie manche von denen aussehen, aber wir wissen überhaupt nicht, was da alles draußen ist. Und als Kind war dieses andere Galaxie für mich so ein, also so ein absolutes Wow, also absolutes Wow-Ding und ist es auch heute noch. Also ich werde da auch sehr nachdenklich, wenn ich darüber nachdenke, dass so viel in unserem Universum ist, was wir gar nicht kennen und gar nicht erfahren können, weil, und das ist ja das Problem, das Licht von diesen Galaxien Millionen von Jahren braucht, bis es erstmal bei uns ist. Das heißt, die Vorstellung, dass ich gar nicht in Realtime etwas wahrnehme, also das, was ich gerade sehe, ich sehe da gerade die Andromeda-Galaxie, aber das Licht davon ist Millionen von Jahren alt. Und vor Millionen von Jahren gab es auf der Erde noch keine Menschen. Das heißt, wenn jemand in der Andromeda-Galaxie sitzt und gerade auf meine Galaxie schaut, sehen wir uns gerade gar nicht, obwohl wir gleichzeitig da sind.
Siehst du dann quasi eher andere Galaxien, also andere Umgebung, oder hast du quasi auch schon an Außerirdische geglaubt? Also siehst du da andere Wesen?
Das war natürlich relativ schnell die nächste Frage. Also rein statistisch gesehen ist auf jeden Fall klar, dass es außerirdische Lebewesen in irgendeiner Form gibt. Und die Frage wäre jetzt von mir, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, Linda?
Also grob gesagt glaube ich, dass es die irgendwo gibt. Also vielleicht hat das auch noch was mit so Religion zu tun. Also ich bin ja quasi griechisch-orthodox aufgewachsen. Und dann hieß es immer so, ja, da gibt's jemanden, es gibt den lieben Gott und der beschützt dich. Und bei mir sind das so vielleicht Engel, die auf einen, also ich habe so dieses Gefühl von, wie heißt dieses Buch nochmal?
Dieses Bestellung beim Universum.
Genau, so. Genau. Und irgendwie glaube ich da total dran. Also so dieses, da gibt es irgendwie so eine Verbindung. Da oben sind auch welche, die runtergucken, sei es jetzt, vielleicht sind das Außerirdische, vielleicht aber auch eher so Engel, die ich dir aber nicht beschreiben kann. So ein bisschen Naivität und Optimismus, dass man denkt, so jetzt gibt's hier einen Parkplatz. Und lustigerweise, das funktioniert ganz oft bei mir.
Die kommen dann vorbei und heben die Autos weg,
genau,
damit du parken kannst.
Genau, so. Je öfter das klappt, umso weniger hinterfrage ich das, weil ich das sensationell finde. Und denke, wenn ich das jetzt anfange, weiterhin zu hinterfragen, dann klappt es nicht mehr. Also bleibe ich da so ein bisschen oberflächlich, leicht naiv und denke, nee, ist alles super. Und alles Weitere mit Sternenhimmel und dieses vor Millionen von Jahren, das ist so absurd, dass ich das nicht zusammenkriege und denke, ich gucke mir die Sterne an und freue mich darüber, wenn die gut zu sehen sind. Und alles andere ist so, ja, heute sehe ich sie nicht, auch gut. Also ich bin da irgendwie, glaube ich, sehr pragmatisch. Und weil es mir dann zu kompliziert wird, lasse ich es.
Das kann ich total verstehen. Ich kann ja selber auch, also ich finde es auch immer extrem schwierig, darüber nachzudenken, jetzt hier so total nüchtern irgendwie vormittags in einem Büro zu sitzen und so, na, wie ist das so mit den Außerirdischen? Also ich finde einfach, dann da so drüber nachzudenken, finde ich, ist es auch gar nicht so einfach, eben weil es so komplex ist. Und ich habe es schon in Mathe im Studium nicht geschafft, über drei Dimensionen hinauszudenken. Also die vierte habe ich gerade noch geschafft, aber alles darüber, da hat mein Gehirn auch sofort so Shutdown, hier machen wir nicht mehr mit.
Wann war denn bei dir dann der Punkt, dass du gesagt hast, du willst auf jeden Fall Astronautin werden?
Das kam dann tatsächlich so ein bisschen später. Dieser Moment war, wie gesagt, irgendwann, als ich noch in der Grundschule war, ich glaube 7., 8. Klasse, sind wir in die USA gegangen. Mein Vater ist dann ins ESA-Corps berufen worden. Er hatte sich 88 qualifiziert, um beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum als Astronaut zu trainieren. Und 1996 ist er noch nicht geflogen, hatte aber schon viel trainiert und wurde dann mit der ESA nach Houston, Texas geschickt, um da nochmal bei der NASA zu trainieren. Und das haben wir Kinder wirklich hautnah mitbekommen, weil die NASA ganz viel Wert darauf legt, dass die Familien auch mit integriert sind in den Arbeitsalltag. Es ist ein sehr voller Arbeitsalltag bei Astronautinnen und Astronauten im Training. Und ja, das war immer sehr schön. Es gab dann Events, wo die Familien auch zugucken durften oder man durfte mal aus der Schule und einmal zuschauen, wie heute im Pool getaucht wird und ein Außeneinsatz simuliert wird. Und da, als man das so über die Jahre mitbekommen hat und besonders auch die Kolleginnen und Kollegen meines Vaters, als ich die so erlebt habe, mit wie viel Begeisterung die auch alle arbeiten, gemeinsam mit allen anderen Menschen, die dazugehören, wenn man astronautische Raumfahrt betreiben will. Das sind ja nicht nur hier die Heroes, die ins All fliegen so ein bisschen, sondern das ist ja eher eine Serviceperson für die Menschen am Boden. Also da sind ganz große Wissenschaftsteams, die Experimente vorbereiten, die dann oben durchgeführt werden. Und als ich gemerkt habe, mit wie viel Leidenschaft die alle dabei sind an ihrem Job, hat sich das unweigerlich auch ein bisschen auf mich abgefärbt, sodass ich dann so mit 16, 17 wirklich das erste Mal wirklich auch mich daran erinnern kann, dass ich dachte, ich habe gesagt, so, wenn ich mal kann, dann möchte ich auch gerne Astronautin werden.
Und wie bist du das dann angegangen?
Ja, es ist erstmal.
Weil du musst ja, glaube ich, so bestimmte Tests auch absolvieren.
Genau. man muss als allererstes überhaupt mal die Möglichkeit auch haben, sich zu bewerben, um überhaupt zu den Tests zu kommen. Das ist das größte Problem tatsächlich. Und ich habe dann relativ zeitnah, als ich diesen Traum das erste Mal für mich selbst formuliert habe, tatsächlich auch mal meinen Vater angesprochen und war so, hey Papa, könnt mir übrigens auch mal vorstellen, Astronautin zu werden. Und er war da relativ so, such dir mal lieber einen Plan A, das ist extrem unrealistisch. Und hat mich dann auch ein bisschen informiert oder ich habe auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen von ihm gesprochen, wie wird man überhaupt Astronautin? Und als Europäerin gab es damals exakt eine Möglichkeit, nämlich über die Europäische Raumfahrtagentur, also sich da bewerben. Und 1996 gab es eine Auswahl und dann erst wieder 2008 und dann letztes Jahr. Also man merkt, die Abstände sind wahnsinnig groß. Das heißt, dieser Traum, Astronautin zu werden, war wirklich auch genau das erstmal, ein Traum. Ganz weit weggeschoben auf die lange Bank, weil es nichts gab, was ich konkret dafür tun konnte. Noch schlimmer, man musste damals noch 1,65 groß sein und ich war nur 1,60.
Oh.
Und so Details, über die man sich dann Gedanken macht mit 16, 17 und wirklich, also ich weiß noch genau, wie ich da auch recherchiert habe auf den Websites und gemerkt habe, gut, 5 Zentimeter, das ist schwierig, wenn man schon quasi ausgewachsen ist. Und andere Details, ich war damals strenge Vegetarierin und das war damals noch verboten im All, sich rein vegetarisch zu ernähren. So, das waren so die, ja, damals mit 16, 17 die Beweggründe. Und wenn wir ein bisschen nach vorne springen in der Zeit, hatte ich das große Glück, dass 2016 mein Traum noch aktiv genug war, dass als ich die Ausschreibung für eine erste deutsche Astronautin gelesen habe, ich sofort gedacht habe, perfekt, now it's my time, jetzt kann ich mich bewerben. Und dann habe ich es geschafft, in der Auswahl, die vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum auch mit durchgeführt wurde, ja, dann als eine von zweien ins Training zu gehen 2017.
Das ist aber, weil das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die ESA unterstützen keine Ladies, richtig? Keine Frauen, kann man es so sagen? Du bist jetzt von der Bremer Unternehmerin Claudia Kessler, die gesagt hat, so, wir versuchen das selbstständig, wir sammeln Geld, um am Ende eine Frau ins All zu schicken.
Genau, Claudia Kessler hat die Stiftung Erste Deutsche Astronautin gegründet. Sie ist eine Raumfahrtingenieurin, die selbst lange zum Traum hatte, Astronautin zu werden. Und tatsächlich gibt es halt einfach wahnsinnig viel Zeit zwischen diesen Auswahlen und das hat sie gestört. Besonders dann, als Alexander Gerst ins All geflogen ist, das war glaube ich 2014, als er auf Twitter so die Massen begeistert hat und Millionen von Followern diese Bilder aus dem All gezeigt hat und auch eine Öffentlichkeit für Raumfahrt überhaupt erstmal geschaffen hat, vielleicht sogar. Und mein Vater war der 10. deutsche Mann im All, der ist 2000 dann auch geflogen, nach seiner Auswahl 88. Und 2000 gab es Social Media auch noch gar nicht so, aber das war überhaupt noch nicht so eine große, ja, astronautische Raumfahrt war gar nicht so groß in der Öffentlichkeit. Und dann hat sie gesehen, ah, super, Alexander Gerst begeistert hier wirklich Kinder, Erwachsene, alle dafür. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, gerade in naturwissenschaftlichen Berufen. Was wäre denn, wenn jetzt mal eine Frau Astronautin ist und so begeistert? Würde das nicht auch vielleicht helfen, diesem weiblichen Fachkräftemangel, den wir besonders nochmal haben, erst recht zu helfen? Und sie hat probiert, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und auch bei der ESA mit diesem Thema gehört zu werden. Und das ist durchaus auch ein Thema, das auch gerade der ESA auch bewusst ist, dass sie zwar eine Frau im Chor hatten von 2008, aber das ist jetzt auch nicht so schrecklich viel, wenn man mal sieht, wie viele Europäer schon im All waren. Tatsächlich kann aber die ESA als europäische, ja, Organisation auch nicht hingehen und sagen, so liebe Leute, wir machen jetzt eine Ausschreibung und wir suchen eine deutsche Frau. Das wäre diskriminierend, das geht nicht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, bei einem Glas Wein, so, dann mache ich es halt selber. Dann mache ich ein kommerzielles Raumfahrt-Startup. Wir haben jetzt sowieso SpaceX. Hat sie vielleicht ihren eigenen Traum so ein bisschen damit auch mit Realität werden lassen. Ja.
Ich habe über Instagram mal gefragt, also was haben die Leute für eine Frage an dich als vielleicht erste Frau, die ins All fliegt? Und ganz viele haben gefragt, warum war eigentlich bislang noch keine deutsche Frau im All?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja so diese Schwierigkeit, warum sind so wenig Moderatorinnen teilweise auch im Fernsehen, oder? Das kann man ja immer gar nicht so unbedingt klar beantworten. Da gibt es ja nicht immer den einen Grund. Es ist ja tatsächlich so, dass mein Vater auch mit zwei Frauen schon trainiert hat in den 80ern und die sind dann letztendlich nicht geflogen. Und da gibt es so Gerüchteküche-mäßig auch ein paar Geschichten, also die auch sehr unterschiedlich sind, ob man jetzt die beiden selber fragt oder ob man die Leute fragt, die mit denen zusammengearbeitet hat. Und da muss man vielleicht mal die beiden fragen, ob sie die nicht auch mal erzählen möchten. Aber ich denke mir da regelmäßig nur so, ja, Patriarchat lässt grüßen. Sie haben zum Beispiel, als sie diese Auswahl gemacht haben, haben sie eine Broschüre gehabt, wo sie erklärt haben, das und das ist alles wichtig für die Auswahl. Und da waren irgendwie 27 Personen abgebildet und eine davon war halt eine Frau. So, wenn ich sowas mache, 2008 bei einer Auswahl, dann suggeriere ich ja vielleicht auch schon so ein bisschen, ja, ist eher so ein Männerding.
Aber warum? Gibt es Nachteile, die eine Frau hat? Also beziehungsweise hat man als Frau körperliche Nachteile oder vielleicht aber auch Vorteile?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sind ja kleiner. Mhm. Also wir sind ja oft kleiner, verbrauchen weniger Sauerstoff und weniger Ressource. Also wir haben überhaupt gar keine Nachteile. Es ist aber so, dass die Raumfahrt im Allgemeinen ja noch aus dieser Testpilotenzeit kommt. Und damals hat man halt vieles einfach an Männern ausgelegt. Das heißt, lange war das Equipment einfach ausgelegt auf größere Menschen. Und mit der Internationalisierung der Raumfahrt hatte ich Glück, dass irgendwann Leute gesagt haben, gerade aus dem asiatischen Raum, Leute, wenn wir jetzt hier auch uns beteiligen an der Raumstation, dann möchten wir aber auch die Sache nutzen können. Und dann müssen mal die Größen ein bisschen realistisch angepasst werden. Und jetzt muss man irgendwie 1,53 bis 1,90 Meter darf man groß sein. Das heißt, ich war damit meinen 1,60 plötzlich auch groß genug, um überhaupt Astronautin zu werden.
Okay, abgefahren.
Diese ganzen Gründe spielen vielleicht auch damit rein. Ich glaube, es ist sehr, sehr vielfältig, warum es nicht mehr Frauen bisher gibt und gab, die ins All geflogen sind. Es ist ja jetzt so, dass Ende des Jahres wird die ESA ein neues Corps vorstellen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie da vielleicht auch sogar eine deutsche Frau dann auch drin haben. Bis die dann fliegt, dauert es dann auch nochmal 4 bis 5 Jahre. Also irgendwann werden wir es mal geschafft haben, dass wir nicht mehr über die erste deutsche Frau im All reden. Aber aktuell sind Susanne Randall und ich da noch mit gerade konkret die einzigen auf weiter Flur, die darauf hinarbeiten.
Wahnsinn. Und das im Jahr 2022. Die nächste Frage, die ganz oft über Instagram bei mir angekommen ist: Was wirst du machen, wenn du das erste Mal im All bist?
Wir planen eine 2-wöchige Wissenschaftsmission auf der Raumstation. Das hängt so ein bisschen davon ab, mit wem wir letztendlich fliegen. Aktuell ist es geplant, dass wir mit SpaceX, also Elon Musk, fliegen. Und dort ist es so, dass man dann einen Flug zur Raumstation bekommt. Da muss man gucken, dass es irgendwann so ein richtiges Zeitfenster gibt, dass man auch dann nur 2 Wochen oben ist und nicht ganze 6 Monate. Und wenn wir dann 2 Wochen da oben sind, gibt es Experimente, die gerade sehr akut sind, wo wir mitarbeiten können und unsere Zeit mit eingeben können. Ja, in die, das ist nämlich das höchste Gut auf der Raumstation, ist die AstronautInnenzeit. Die Experimente bedienen, Sachen reparieren, gucken, dass die Abläufe da oben, alles, was nicht vom Boden aus kontrolliert werden kann, dann auch wirklich durchführen können. Und beispielhaft, was wir da machen werden, ist zum Beispiel Materialforschung. Also da geht es darum, dass man, gibt es ein Experiment, da kann man verschiedene Kugeln, kleinste Metallkugeln, so stark erhitzen auf der Raumstation, dass sie schmelzen und dann kann man sie beim Erstarren auch dann wieder beobachten. Und das führt dann Rückschlüsse dadurch, dass es da oben keine Schwerkraft gibt oder nicht so stark wie hier unten auf der Erde, kann man darüber über die Beschaffenheit dieser Metalle oder auch andere Materialien, ja, Grundlagenkenntnisse tatsächlich ziehen und ein Grundlagenverständnis aufbauen. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den menschlichen Körper. Das ist etwas, wir gerade auch als Frauen auf jeden Fall auch Experimente zu machen werden. Das steht auch jetzt schon fest. Da haben wir auch schon für trainiert. Da geht es dann darum, dass wir zum einen Proben an uns selbst gewinnen. Dazu gehört, dass wir quasi in Beutel pinkeln und die wieder mit nach Hause nehmen. Um das mal so platt zu sagen. Und uns zum Beispiel auch Blut abnehmen selber und diese Röhrchen auch dann wieder mit nach Hause nehmen. Also Blut, Urin, Stuhlproben nehmen und auch unseren Augendruck messen. Eines der Experimente, die ich mit am spannendsten finde. Man hat nämlich festgestellt, so zu deiner Frage vorhin, ob Frauen Nachteile haben. Also sowohl der männliche als auch der weibliche Körper reagieren unterschiedlich auf diese stark verringerte Schwerkraft, die wir oben im All haben. Aber bei Frauen ist es so, dass man bei den Augen nicht so eine große Auswirkung erkennt wie bei den Männern. Bei Männern verlieren 30% ungefähr signifikant stark ihre Sehkraft.
Für immer oder nur für eine Zeit lang?
Das ist vorübergehend, also das bildet sich auf der Erde wieder zurück, aber das kommt halt schleichend und wird halt immer mehr. Und das ist jetzt, wenn man mal an Langstreckenflüge denkt, so zum Mond oder zum Mars, ist halt schlecht, wenn man dann nach einem Jahr seine Sehkraft anfängt, stark einzubüßen. Besonders wenn man zum Mars fliegt, man 2 Jahre. Also das ist schon auf jeden Fall ein großes Problem.
Krass.
Und bei den Frauen ist es so, dass man lange Zeit das gar nicht beobachtet hat. Dann dachte man lange, es sind nur Männer, bei denen das auftritt, weil es waren dann auch genug Frauen oben und auch lange genug, dass man es bei denen hätte auch sehen müssen. Jetzt gibt es wohl auch 1 oder 2, bei denen man es auch beobachtet hat. solche Daten werden immer sehr unter Verschluss gehalten. Aber ich habe nachgefragt Anfang des Jahres, weil es mich interessiert hat. Und da hieß es, nee, es gibt jetzt ein oder zwei, bei denen es auch aufgetreten ist. Aber man versteht überhaupt noch gar nicht, warum. Und warum es auch bei Frauen sehr viel weniger auftritt, versteht man auch gar nicht. Und das ist etwas, wo wir dann auch auf jeden Fall zu beitragen werden.
Werbung.
Linda, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber aktuell rennt die Zeit schon wieder so extrem auf Weihnachten zu und damit einher, klingelingeling, dem schönen Konsum, der uns jedes Jahr ereilt. Und bei uns im Haus muss es auch immer ein bisschen praktisch sein. Und was ist praktischer als Matratzen?
Ja, das ist ja eine gute Idee. Lass mal Matratzen verschenken, Kissen und Topper. Da sehe ich halt nur das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die einpacken soll. Aber ich denke mal, dass unser Werbepartner Emma dafür wahrscheinlich auch eine Lösung hat.
Auf jeden Fall. Eine Lösung haben sie auch für das Problem, wenn man innerhalb der Familie unterschiedliche Bedürfnisse beim Schlafen hat. Es gibt dann nämlich Matratzen für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Zudem kann man bis zu 100 Nächte risikofrei probeschlafen, falls mal eine Matratze doch nicht so ganz 100% das Richtige ist. Und was bei einer großen Familie mit Kindern, aber auch ohne Kindern sehr wichtig ist, die Bezüge kann man abnehmen und waschen. Und man hat auch noch 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern.
So. Und weißt du, welche Emma-Matratze ich besonders gut finde? Natürlich das Premium-Modell. Die Emma 25 Hybrid-Matratze. Die sorgt mit ihrer Kombination von innovativer, punktueller Federkerntechnologie und hochqualitativen, stützendem Emma-Premium-Schaum für mehr Energie am Tag. Und davon habe ich tatsächlich sehr gerne sehr viel. Zudem hat sie einen besonders soften, hochwertigen Bezug und ist obendrein auch noch klimaaktiv.
Wie ich eben schon erwähnt habe, sind Matratzen aber längst nicht alles, womit Emma euch versorgt. Im Emma-Sortiment finden sich weitere tolle Produkte für einen erholsamen Schlaf, zum Beispiel Kissen, Topper oder sogar ganze Betten, falls jemand besonders artig war dieses Jahr.
Und jetzt aufgepasst, liebe Stardust-HörerInnen, zusätzlich zu allen Angeboten auf der Website emma-matratze.de/emmadust könnt ihr als Stardust-HörerInnen mit dem Code EMMADUST, alles groß geschrieben, alles zusammengeschrieben, Dust mit D-U-S-T, weitere 5% on top Rabatt sparen. Und bis zum 28.11. sind alle Produkte von Emma um bis zu 33% reduziert. Besucht also gleich die Website und gebt den Code EMMADUST, wie gesagt, alles groß geschrieben und zusammen, bei eurer Bestellung an. Euer Rabattcode ist 3 Monate lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz einlösbar. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich muss noch 2 Fragen stellen und dann lasse ich dich auch endlich mal wieder fragen. Ich würde tatsächlich gerne noch wissen, wie lange geht die Ausbildung zur Astronautin und wie oft musst du jetzt zwischendurch noch trainieren?
Wir haben 2017 angefangen zu trainieren. Erstmal mit dem Basistraining. Also wir trainieren in 3 Teilen. Im Basistraining wird erstmal alle Personen, die in den AstronautInnenklassen sind, in unserem Fall 2, werden auf den gleichen Kenntnisstand gebracht, was so die Hintergründe angeht. Viele kommen aus den Geowissenschaften. Susanna ist zum Beispiel aus der Astrophysik. Das heißt, ich hatte dann ein paar Vorlesungen in Astrophysik, sie hatte ein paar in Meteorologie. Und da gibt es so einen Standard, Zyklus an Theorievorlesungen, die man durchgeht. Und das war der eine Teil und der andere war natürlich der praktische Teil, der mich auch als Kind so fasziniert hat und zum Träumen gebracht hat, unter anderem, dass ich das gerne mal machen möchte. Das war Flugschein, Tauchschein machen, in die Zentrifuge gehen mit Linda Zavakis genau zum Beispiel. Und viele Dinge, wo es einfach darum geht, dass man sich schon mal ein bisschen vertraut macht mit den Bedingungen, die man dann hinterher im All vorfindet. Man kann nicht alles trainieren, zum Beispiel den dauerhaften Zustand der Schwerelosigkeit. Das geht einfach nicht, das kriegen wir hier unten nicht simuliert. Aber im Parabelflug zum Beispiel kann man zumindest schon mal 10-mal oder auch 30-mal 20 Sekunden schwerelos sein. Wenn das Flugzeug das beschreibt, dann Parabeln, kennen wir noch aus dem Matheunterricht. Und am Maximum der Parabel kippt oder fällt man dann 20 Sekunden durch den Flieger und ist dann quasi schwerelos und hat dann schon mal so einen ersten Eindruck für dieses Gefühl. Und der dritte Teil unseres Trainings, das ist dann das missionsspezifische Training, der beginnt dann ungefähr 1 Jahr vor unserem Starttermin. Also wenn feststeht, ihr startet, dann 1 Jahr vorher geht es dann wirklich ganz konkret darum, mit welchem Orbiter fliegen wir überhaupt, welche Experimente machen wir und das kommt dann noch. Das wartet noch auf uns. Das waren die Elemente unseres Trainings, die wir bis November 2020 abgeschlossen haben dann auch. Dann war unser Basistraining finished quasi. Dann hat man gesagt, so, jetzt habt ihr genug in alle Ecken und Bereiche einmal reingeschnuppert, seid in der Theorie fest genug, dass wir jetzt ins erweiterte Basistraining gegangen sind. Und das bedeutet, dass man gewisse Elemente erhält, einfach gelegentlich mal auffrischt, zum Beispiel den Flugschein muss ich demnächst auffrischen. Alle 2 Jahre muss man das Zertifikat erneuern. Das sind so Dinge, die machen wir gerade. Oder auch beim Tauchen muss man ja auch regelmäßig tauchen gehen. Aber wir lernen gerade aktuell, haben wir jetzt keine größeren Trainingselemente mehr, bis auf die Höhlenmission, die wir 2021 hatte. Und an der Stelle, ich habe auch gefragt, was die Leute von uns wissen möchten in Bezug auf Träume in der Community. Und da kam tatsächlich auch die Frage, ob wir nicht mal aus der Höhle einen Podcast machen wollen. Deswegen nehme ich dich vielleicht mal mit auf Höhlenmissionen.
Ja. Im Rucksack versteckt.
Gar nicht. So ganz okay. Richtig mit Mikro und so. Ja, auf jeden Fall waren das Trainingselemente, die wir da noch hatten.
Und wenn wir jetzt quasi zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, wovon träumst du? Hast du eine gewisse Vorstellung, wenn du dann oben bist, welchen Traum du dir da oben erfüllen möchtest?
Für mich ist es ja so, dass dieser Traum, Astronautin werden zu wollen, hat zum Glück noch Unterkomponenten. Das heißt, es hängt nicht nur unbedingt daran, ob dieser Flug ins All stattfindet oder nicht. Der Flug ins All ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Traum von mir. Und ich habe ja auch, glaube ich, schon mal erzählt von diesem Bild der Landung, diese Erleichterung, die ich mir damit suggerieren möchte, wenn ich mich selber, ich stelle mir gerade selber vor, wie ich gelandet bin und dann mich einfach freue, dass es geklappt hat, dass all das, wofür wir gekämpft haben, richtig auch, also nicht nur gearbeitet, sondern auch teilweise wirklich auch kämpfen mussten, dass diese Mission ein Erfolg wird, dass all das geklappt hat und funktioniert hat und auch endlich mal ein Haken an dieser ersten deutschen Frauennummer ist. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein sehr großer Traum. Tatsächlich ist es aber auch so, dass der Traum, als Astronautin trainieren zu dürfen, ja schon erfüllt wurde. Und das ist etwas, womit man vielleicht auch so ein bisschen weg auch von meiner Geschichte und diesem sehr großen Traum auch leiten kann, weil das wäre nämlich eine Frage, was macht man denn eigentlich, wenn sich ein Traum plötzlich erfüllt hat? Also wie geht man damit um? Was passiert dann? Nutzt man das, um direkt weiterzumachen, oder gibt es dann auch mal einen Zustand, wo man auch mal so ein bisschen einfach genießt, dass es geklappt hat? Und an dieser Stelle, weil ich da so ratlos bin, übergebe ich mal an dich. Wie ist das denn bei dir?
Ja, aber ich kenne dieses Gefühl total. Bei mir ist es dann eher so, dass ich, wenn ich so ein Erfolgserlebnis hatte, das quasi als Pusher nehme für die nächste. Also da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Dieses, natürlich kommt dann wieder so, als nächstes möchte ich gern dahin und dahin, weil vielleicht auch ein bisschen aus Angst, dass man träge wird, dass man sich zu sehr darauf ausruht und dass man ansonsten diese Kraft immer wieder nach vorne zu gucken und noch was Neues zu erreichen, dass sich das irgendwie lahmlegt und dass man dann quasi nicht mehr in die Pötte kommt, nicht aus dem Quark kommt, um was Neues anzugehen. Das ist aber, glaube ich, ja auch typabhängig. Also ich brauche tatsächlich auch immer diesen Anreiz, was Neues zu machen, aus Angst träge zu werden und dieses nur zu genießen. Also weißt du, so dieses, dass man dann einfach bräsig und faul wird. Vielleicht ist das so ein bisschen die Angst dahinter, weswegen man sich dann wieder ein neues Projekt sucht.
Faulheit, der Feind des Kapitalismus.
Das ist ja so ein bisschen, also ja. Ich muss jetzt einmal nochmal, ich will ja nicht jede Folge über Kinder reden, aber ich hatte das tatsächlich, damit vergleiche ich das jetzt so ein bisschen, diese erste Zeit, als ich mein Kind bekommen habe und dieses halbe Jahr Auszeit hatte. Da bist du natürlich auch noch ein bisschen hormongestört und so, aber du hast das Gefühl so, ich kann nie wieder arbeiten. Und hätte ich nicht nach einem halben Jahr angefangen zu arbeiten, hätte ich gedacht, nicht, traue mich das einfach nie wieder. Also das war fast schon ein traumatisches Erlebnis, weswegen ich gesagt habe, oh nee, bloß nicht in dieser Bräsigkeit, in diesem, nö, ich muss ja nicht arbeiten, ich kann ja noch einen Monat zu Hause bleiben. Ich ruhe mich aus für immer. Also das Faulheitssyndrom ist bei mir, glaube ich, akut aktiv dann. Damit will ich auf gar keinen Fall auf alle Mütter schießen. Es bezog sich jetzt nur auf mich.
Weil du den Traum hattest, beruflich
noch weiter noch etwas zu kommen. Zu so. Genau. Und ich habe, also natürlich hatte ich, für mich war irgendwann der Traum, als ich gemerkt habe, so früher beim NDR nicht nur Regionalfernsehen zu machen, sondern vielleicht auch was in der ARD. Und dann gab es ja irgendwann diesen Traum von Tagesschau. Aber bis das realisiert wurde, also ich bin da schon sehr hartnäckig, ich hatte aber auch Momente in meinem Leben, wo ich dachte so, ich pack das jetzt zur Seite, weil es hat keinen Sinn. Ich komme irgendwie nicht voran. Und das war dann irgendwann so, Gott sei Dank bin ich dran geblieben, weil wenn du dir dann anguckst, wie viel Zeit ich eigentlich in diesen Traum schon investiert habe, dann kommst du irgendwann zu so einer Ungleichung und das wäre fatal gewesen. Also Gott sei Dank bin ich dran geblieben. Aber ich kann dann schon Menschen verstehen, die sagen so, nee, ist nicht, weil wenn du auf dem Weg dahin diesen Traum aus den Augen verlierst und immer mal wieder auch enttäuscht wirst und so, dann brauchst du wirklich starke Nerven und einfach auch musst du dir das visuell ganz doll vorstellen, dass es doch noch klappt. Also so ist es zumindest bei mir. Ich muss mir das dann einfach vorstellen und daran glauben, diesen positiven Gedanken, auch wenn alles um einen herum dagegen spricht. Und wichtig, auf sich selbst zu hören. Also so funktioniere ich. Wenn ich mir dann wieder Meinungen von außen höre, die eher mit Angst zu tun haben, dann kann ich mich gleich wieder zu Hause einschließen und gehe gar nicht raus, weil hat ja eh alles keinen Sinn. Ich höre mir zwar die Meinung von außen an, sieb das für mich, und versuchte aber trotzdem dann mit mir wieder in Einklang zu kommen und diesen Weg, den ich eingegangen bin, trotz mancher Umwege weiterzugehen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Aber bislang, toi, 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 es ist ganz gut aufgegangen.
Passt zu meiner Frage, was macht man, wenn Träume lange dauern? Denn ich stecke ja genau in dem Gleichen, also bezogen auf den Flug ins All. Wenn es gut geht, irgendwie Anfang 24, wenn es schlecht geht, dauert das noch ein paar Jahre länger. Sieht man ja auch bei meinem Vater zum Beispiel, der 88 sich beworben hat, 2000 geflogen, Matthias Maurer 2008 bei der ESA beworben, 2021 geflogen. Mhm. Also da ist einfach, da sind so immens lange Wartezeiten mit drin.
Hast du dir die Frage beantwortet?
Nee. I'm learning on the job.
Ja, aber wahrscheinlich auch aus Angst so ein bisschen, oder? Dass man denkt so, oder auch aus dieser Motivation, boah, jetzt habe ich schon so lange drauf gewartet und so viel investiert, das muss klappen, oder?
Also es ist auf jeden Fall so, dass es mir auch so geht wie dir, dass ich mich so ein bisschen auch einfach zwinge mit diesem Bild. Also es einfach auch so ein bisschen weitertrage. Das ist super anstrengend, das teile ich ganz genauso. Also es wäre sehr viel einfacher, wenn ich einfach sagen würde, ja, komm, next dream, ich suche mir irgendwas anderes. Ich spreche da tatsächlich auch viel mit meinem Mann drüber, weil es kann natürlich auch mal der Zeitpunkt kommen, dass man mal einen Traum hat, wo der Preis einfach zu hoch wird, wo man vielleicht auch zu viel einbüßt. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, das habe ich selber am eigenen Leib gespürt, der Moment, wenn sich dann plötzlich ein Traum von jetzt auf gleich plötzlich erfüllen kann oder sehr viel näher rückt. Und in meinem Fall, ohne jetzt auch hier die ganze Zeit immer nur über die Astronautin sprechen zu wollen, aber das war extrem prägnant, als ich aus den letzten 6 unter die letzten 2 ausgewählt wurde. Weil vorher war das alles noch so total abstrakt und so, ja, ja, Lebenstraum, mal ins All zu fliegen und mal als Astronautin zu trainieren. Und dann ist dieser Moment plötzlich da, wo dein Name aufgerufen wird und wo es heißt, Insa Thiele Aich, du trainierst jetzt. Und in diesem Fall war ja auch noch dieser Eintritt in die Öffentlichkeit noch mit dazu, weißt du, so von meinem Schreibtisch an der Uni, plötzlich irgendwie so ins Scheinwerferlicht, so ein bisschen wie so ein Reh auch. So, was passiert hier gerade und warum ist so ein immens großes Interesse daran da? Und ja auch nicht nur positives Interesse, sondern dann kommen auch die negativen Aspekte mit dazu, wo man erstmal merkt so, oh, ist ja auch alles gar nicht nur so rosig. Also ich habe mir natürlich damals als Kind, habe ich natürlich, als ich den Traum gebildet habe, habe ich natürlich erstmal nur auf die positiven Aspekte geschaut. Und die ganzen negativen Aspekte, die dieser Traum ja mit sich bringt, habe ich nicht so wirklich mitgedacht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist etwas, wo ich schon auch jetzt so beim Thema lange dauern, was, wenn ein Traum lange dauert, durchaus auch mal regelmäßig das so auf den Prüfstand stelle. Also das Training ist eine Sache, die Finanzierung dafür aufzubringen als kommerzielles Raumfahrt-Startup, das funktioniert sehr gut, das hat super funktioniert. Das andere ist aber der Flug selbst, den wir von der Bundesregierung, so der Plan zumindest, finanzieren lassen möchten und da auch schon super gute Gespräche hatten. Und dann geht man aber immer einen Schritt vor, 2 Schritte zurück gefühlt, manchmal geht man auch 2 Schritte vor und dann wieder einen zurück. Und das ist wirklich so eine, einfach so eine endlos lange Geschichte, wo es wirklich auch Setbacks gibt, wo man, also ja, wo man auch manchmal auch vor der Frage einfach steht, so ist es das echt überhaupt noch wert? Und mir persönlich hilft es, wenn man, sind wir vielleicht, um das von dir vom Anfang aufzugreifen, mit dem Parkplatz, der frei geworden ist. Ich manifestiere mir jetzt so einen Parkplatz vor der Rakete, die mich ins All bringt.
Ganz genau.
Für meinen Tesla, wenn es mit SpaceX ist. Wenn man halt mit diesen Bildern arbeitet, die einem in solchen Momenten, wenn es halt dann mal lange dauert oder schwierig ist oder halt auch mal die negativen Aspekte zu groß werden, einem zumindest auch nochmal zeigen, so hier, da war mal was, was dich dazu bewogen hat, diesen Traum überhaupt mal einzugehen und loszugehen. Und dann kann man immer noch sagen, nee, das war es dann doch. Und da wäre jetzt meine Frage, hattest du mal einen Traum, von dem du dich verabschiedet hast und ihn nicht realisiert hast?
Bewusst weiß ich das nicht. Ich kann dir nur sagen, das wäre jetzt nämlich auch mein Tipp gewesen, dass ich dann aber schon Situationen hatte, wo ich dachte, ich ändere den Traum. Hm. Also, weißt du, der Traum war quasi groß formuliert und du merkst, du kommst nicht richtig ran. Also was ist der Kompromiss? Lasse ich ihn komplett links liegen und bin traurig, weil ich ihn nicht erfüllt bekommen habe? Oder kann ich am Traum selbst ein bisschen rumschrauben? Vielleicht mache ich ihn einfacher. Ich baue ihn um, dass er ein bisschen einfacher zu erreichen ist. Also am Ende bescheiße ich mich selber, aber habe trotzdem das Glücksgefühl, wenn ich es dann doch erreicht habe. Also ich brauche das. Ich brauche eine Motivation, weil sonst komme ich nicht in die Puschen.
Das heißt, der Traum nicht als festes Ist-Objekt, sondern als wandelfähiges.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, so ein bisschen kann mitwachsen.
Genau, also
mit der Zeit.
Wirklich nach einer Zeit. Wenn du es sofort machst, ist so, trägst du dich ja tatsächlich sofort. Also es ist dann so, als hättest du irgendwie noch so ein Doppelklippo. Und setzt das dann irgendwie ein. Sondern ich versuche schon, den bewusst anzugehen. Und je länger das dauert oder je unmöglicher er zu realisieren scheint, gucke ich dann nochmal auf den Traum, wie ich ihn vielleicht ein bisschen halt downgraden kann, um ihn zu erreichen.
Ich hatte ganz lange den Traum, dass ich so als Professorin so Wetter, Klima und Gesundheit forsche mit meiner Arbeitsgruppe zusammen und wir so in der Wissenschaftswelt tolle Forschungsexperimente machen und viele Paper schreiben darüber. Und zum einen bin ich eine echt nicht ganz so gute wissenschaftliche Paperschreiberin. Das durfte ich dann feststellen in meiner Promotion, dass mir das damals noch sehr schwer gefallen ist. Ich glaube, heute könnte ich das besser. Und zum anderen kam halt dann die Chance mit der Astronautin dazu. Das heißt, es war dann vielleicht ein Traum zu viel. Und ich musste da tatsächlich, war dann ganz klar auch die Entscheidung, wenn ich nach meiner Promotion jetzt dieses Training nebenher mache, dann kann man irgendwie nicht mehr alles schaffen. Also man muss sich dann auch manchmal vielleicht auch einfach von Träumen trennen. Was ich dann da sehr spannend fand, ist, dass ich da wirklich auch drunter gelitten habe. Ich fühle mich zwar noch als Wissenschaftlerin, weil ich auch immer in der Lehre tätig bin und mich da auch selber informiere und weiter die Lektüre lese, aber ich bin mir zu wenig aktiv noch. Und das ist ja etwas, das kann ich trotzdem sein, auch wenn ich nicht unbedingt Professorin bin. Ich kann zum Beispiel Studierende betreuen oder in der Lehre Hausarbeiten betreuen. Das ist dann zwar ein ganz, ganz kleines, ja im Vergleich jetzt zu einer Professur mit einer Gruppe, aber es ist immerhin wenigstens so ein bisschen.
Aber das meine ich.
Ja, genau. Das ist dann so der realitätsangepasste Traum.
Genau, genau. Aber ich finde das total gesund. Weißt du, damit man halt nicht komplett verträumt nur durch die Gegend geht und sich wundert, oh, wieder nicht geklappt und dann vielleicht irgendwann komplett frustriert. Deswegen, also ich finde das halt total realistisch und auch nah am Leben dran.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, wir beide diese Bilder oder diese Träume auch wirklich auch brauchen, so als Motor vielleicht auch, um uns ein bisschen vorwärts zu bewegen.
Nee, aber das stimmt. Das war ja damals mein Motor, um sozusagen aus meinen, in Anführungszeichen, kleinen Verhältnissen auszubrechen. Also ich hatte im Freundeskreis Menschen, die einfach mehr Geld hatten, wo die Eltern studiert hatten. Und ich war auch sozusagen aus unserer kleinen Dreizimmerwohnung, in der wir erst zu fünf, dann zu viert gelebt haben, wollte ich raus, weil ich irgendwie davon geträumt habe, auch mal eine eigene Wohnung zu haben. Und siehe da, ich weiß nicht, wie ich das gefeiert habe, als ich meine erste eigene Wohnung hatte. Also so dieses, ich habe mir vorgestellt, wie es ist und ich möchte im Zentrum von Hamburg leben und nicht immer rausfahren irgendwie an den Rand, so fast schon Schleswig-Holstein-Niedersachsen quasi in Anführungszeichen, sondern das hat geklappt und das waren solche Glücksmomente. Und vielleicht, weil ich gesehen habe, oh Mensch, das klappt, weil ich mir was visualisiert habe, ist das sozusagen in meinem Werkzeugkasten mit drin.
Das finde ich super spannend, weil gerade dieses Visualisieren, das mache ich auch an Dingen, die, um jetzt dann doch auch mal von meiner Seite aus die Kinder ins Spiel zu bringen, haben es wieder geschafft. Ich nutze diese Visualisierungen tatsächlich auch, zum Beispiel im Alltag, wenn ich genau weiß, so heute ist der absolut rappeldicht volle Tag. Es ist eigentlich schon prädestiniert, das Kochrezept ist schon da, um heute Abend in Chaos, Streit und mindestens 5 knallenden Türen zu enden. Und im besten Fall streiten mein Mann und ich uns auch noch, weil wir einfach so dermaßen leer sind. Und ich nutze diese Visualisierung, manchmal so jetzt vielleicht so die kleinen Träume im Alltag, wirklich einfach schon bewusst dann am Morgen, dass ich mir denke so, okay, wie gehen wir heute Abend alle ins Bett? Dass ich mir wirklich vorstelle, so, ich nutze dann wirklich auch dieses Bild von, ich sitze da mit meinen Küken unter meinen Flügeln und lese Bücher vor, ganz ruhig und besinnlich und irgendwo brennt eine Kerze und die Stimmung ist positiv und alle gehen müde, aber glücklich ins Bett. Und manchmal hilft mir das tatsächlich, wenn es dann so droht zu kippen am Tag, dass mir dieses Bild diese Visualisierung, die man sich selber schon gesetzt hat und diesen kleinen Traum, mit dem man am Morgen vielleicht in den Tag gestartet ist, hilft mir dann tatsächlich auch, ja, dass auch dieses Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, vielleicht. Mhm. So, wenn du dich siehst, in Hamburg wohnt, dann weißt du ja, was du dafür brauchst, um zentral in Hamburg wohnen zu können. Und dann hast du ja viel klarer vor Augen, was du überhaupt dafür tun musst, genau, damit es klappt. Und wenn, ne, wenn dann jemand kommt und sagt, Linda, möchtest du vielleicht nach München ziehen? Dann sagst du, nee, weil ich will ja zentral in Hamburg wohnen.
Weil du jetzt hier gerade München erwähnst. Also wir müssen heute sagen, wir haben uns heute dazu geschaltet. Ich bin schon in München, sitze hier in einem Tonstudio. Du sitzt in?
Ich sitze in Bonn.
In Bonn. Und lustigerweise, als ich hier angekommen bin, hieß es, hier ist ein Brief für dich angekommen. Ich so, hä, wieso, wer weiß denn, dass ich heute hier bin? Und ich konnte den Absender nicht genau entziffern. Aber das hier, dieses kleine Geschenkchen, ist von dir?
Ja.
Da steht drauf, er ist in der Aufnahme. Das heißt, ist jetzt der Moment gekommen, wo ich es öffnen darf.
Ja, genau. Es hat was mit unserem Thema heute zu tun. Jetzt bin ich gespannt.
Was ist da? Also es ist, ich habe ein Viereck, da kann ich reingucken. Ist das, es sieht ein bisschen aus wie Woodstock von Snoopy. Was ist das?
Es ist jetzt nicht ganz wissenschaftlich korrekt, aber ich habe dir eine kleine Sternschnuppe mitgebracht. Oh. Weil es ja doch heute um unseren Traum ging und für mich der Traum so stark mit dem Universum und dieser Faszination dafür zusammenhängt. Und ein Gedanke, da kamen wir vorhin gar nicht zu, aber der Gedanke, mit dem ich groß wurde, ist, du bist aus Sternenstaub. Und dann habe ich, wir heißen ja Stardust, habe ich gedacht, als der Name feststand, dass wir Stardust heißen, habe ich gedacht, in einer Folge, wenn es mal passt thematisch, und ich fand, heute passt es wie die Faust aufs Auge, oder wie in dem Fall der Meteoroid aufs Auge.
Ja, weil, also ich beschreibe das mal, es ist so ein bisschen wie beim, ich mache jetzt mal ganz profan, nicht umkippen, wie beim Bleigießen, wenn dann ein Stück zur Seite, ne, so sieht es aus. Sieht aus wie so ein Stück Metall, was du beim Bleigießen, und es ist in Watte gelegt und wie so ein Mini-Bilderrahmen. Und es ist ein Stück...
Es ist ein Stück Stein aus dem All.
Wow.
Genau. Und ich habe das mitgebracht, vielleicht auch immer ein bisschen um diesen Gedanken mit dem, dass wir alle ja aus Sternenstaub tatsächlich sind. Also die wissenschaftliche Erklärung davon ist jetzt ganz kurz zusammengebrochen. Die ersten Sterne, die es im Universum gab, haben ganz wenige chemische Elemente enthalten, wie zum Beispiel Wasserstoff und auch Helium. Und durch verschiedene Prozesse im Lebenslauf von diesen Sternen entstanden dann im Laufe von Milliarden von Jahren, also wirklich unvorstellbar lange Zeiträume, zusätzliche chemische Elemente, Sauerstoff, Magnesium, Eisen, Kohlenstoff. Und deswegen kann man tatsächlich heute sagen, jedes Atom im menschlichen Körper war irgendwann mal Teil von einem Stern. Und für alle, die vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen denken, wie soll man in diesen Zeiten überhaupt noch Träume entwerfen können? Ich finde diesen Gedanken so schön und so hoffnungsvoll, dass spätestens, wenn ich mir das in Erinnerung rufe, das mit dem Träumen auch wieder ein bisschen leichter fällt. Und deswegen wollte ich dir das heute mitbringen.
Oh, was für ein schönes Schlusswort, was für ein schönes Geschenk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fotografiere euch das ab, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich fühle mich, als würde ich auf einer Sternschnuppe gerade surfen. Und mit diesen Gedanken entlassen wir euch und hoffen, dass es euch genauso geht. Vielen, vielen lieben Dank, Insa.
Danke dir, Lina, für die Zeit.
Stardust ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Jon Hanschi. Produktion Hanna Marahiel und Peace Solomon Obong. Ton und Schnitt Mia Becker.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal klärt,
schon mal die Fronten klärt. Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich, Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo! Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, dann können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo.
Hey Hotzo, ich freue mich sehr. Wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und eine davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.